Liebe Fugis, es ist Samstag, der 21. Februar. Neuer Schnee, neue Schlagzeilen. Wir suchen das Gold zumindest in den Feuilleton-Schlagzeilen der Woche. Markus, was hast du für uns dabei?
Ich beschäftige mich einmal mit dem KI-Fake im ZDF und dann mit der spanischen Netflix-Serie Salvador. Marc, was hast du uns mitgebracht?
Ich habe zwei Satire-Themen im weitesten Sinne. Einmal im Internet, einmal auf den Straßen des Karnevals. Wir sprechen über Jan Böhmermann, der einen Rechtsstreit gegen Ex gewinnt und dass der Karneval in Deutschland internationale Presseaufmerksamkeit erhält.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton. Mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Der KI-Fake im ZDF in der Nachrichtensendung Heute Journal vom 15. Februar 2026 rückt die Debatte über die Glaubwürdigkeit und politische Voreingenommenheit der öffentlich-rechtlichen Berichterstattung ins Zentrum der Öffentlichkeit. Nach scharfer Kritik an einem Beitrag, in dem unter anderem ein KI-generiertes Video eines vermeintlichen Eiseinsatzes gegen Migrantinnen eingeblendet wurde, erstellt wurde das mit der OpenAI-KI Sora, entschuldigt sich das ZDF offiziell bei den ZuschauerInnen. Die Richtigstellung fand am 17. Februar statt. Im Heute-Journal vom Dienstag also leitete nicht Dunja Hayali, sondern Nachrichtenchefin Anne Gelinek die Sendung. Kern der Debatte bleibt die Frage, wie sich journalistische Glaubwürdigkeit dauerhaft stärken lässt, wenn KI in der Nachrichtenberichterstattung verwendet wird.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Ja, kommen wir zum Doppelfehler und zur Fehlerkultur des ZDF. Das ZDF steht also seit Sonntag stark in der Kritik und das hat auch bis heute, wir nehmen am Freitag, dem 20. Februar auf, nicht geändert. Man hat das Gefühl, jeden Tag gibt es neue Schlagzeilen, jeden Tag möchte jemand auch etwas dazu sagen, genauso wie wir das hier bei Fugengold eben auch zum Anlass nehmen. Anlass der Kritik sind nicht nur zwei Fehler in der Heute-Journal-Sendung vom Sonntag, sondern auch deren Aufarbeitung. Zögerlich reagierte das ZDF auf die Kritik. Und zwar nur, weil der öffentliche Druck so hoch war, dass man reagieren musste mit einer Entschuldigung. Am liebsten, so scheint es, wäre es dem ZDF gewesen, wenn man das Ganze vergessen hätte und einfach üblich, wie es geht, weitergemacht hätte. Inzwischen hat das ZDF sich für die Fehler in dem Heute-Journal-Beitrag entschuldigt. In der Sendung vom 17. Februar sprach Anne Gelinek von einem Doppelfehler und bat die ZuschauerInnen ausdrücklich um Entschuldigung. Nach Angaben des ZDF enthielt der Beitrag vom Sonntag über die Einsätze der US-Migrationsbehörde ICE zwei Fehler. Zum einen wurde in einem Zusammenschnitt von ICE-Einsätzen in den USA auch eine KI-Aufnahme gezeigt, erkennbar am Wasserzeichen Sora. Der Einsatz solcher mit KI generierten Bilder und Videos von Menschen, Ereignissen und politischen Zusammenhängen sei im Nachrichtenbereich nicht möglich. Ausnahme sei nur, wenn der Beitrag ausdrücklich KI-Fälschungen thematisiere. In diesem Fall hätte auch eine Kennzeichnung nicht gereicht, hieß es vom Sender. Übermedien nennt diese Erklärung des ZDF, Zitat, Bullshit und schreibt, ich zitiere wörtlich, in dem ganzen Beitrag ging und geht es nicht um KI-Fakes, davon war nur kurz in Hayalis Moderation die Rede. Es geht um das, was real in den USA passiert und was die vielen echten Bilder der vielen echten Eiseinsätze anrichten. Zitat Ende. Das ZDF schreibt hierzu, ich zitiere, im Beitrag wurde an einer Stelle KI-generiertes Bildmaterial aus dem Netz verwendet, das Kinder zeigt, die sich an ihre Mutter klammern. Diese Sequenz hätte nach den Regeln des ZDF ohne Kennzeichnung und ohne Einordnung so nicht verwendet werden dürfen. Zitat Ende. Zum anderen habe eine Szene reale Aufnahmen gezeigt, die jedoch aus einem anderen Kontext aus dem Jahr 2022 stammten und nicht von einem aktuellen Eiseinsatz. Die Sequenz, in der ein Kind abgeführt wurde, zeigt Medienberichten zufolge die Festnahme eines 10-Jährigen in Florida nach einer Amokdrohung 2022, hat also überhaupt nichts mit Eis zu tun. Gelinek sprach von, Zitat, handwerklichen Fehlern, Zitat Ende. Dies schmerze sehr, weil die ZDF-Nachrichten sehr viel Kraft investieren würden, geprüfte Informationen zu liefern. Zitat, Das ist uns diesmal nicht gelungen. Dafür bitte ich Sie, unsere Zuschauer, als ZDF-Nachrichtenchefin ausdrücklich um Entschuldigung. Dieser Beitrag entsprach nicht unseren hohen Standards. Zitat Ende. Die betroffene Sendung wurde überarbeitet, KI-Schnipsel entfernt, das Video aus der Mediathek genommen und in einer überarbeiteten Fassung erneut veröffentlicht. Ein Hinweis in der überarbeiteten Version lautete, Zitat, Video aus redaktionellen Gründen nachträglich geändert. Zitat Ende. Es gab natürlich unendlich viele Reaktionen. Ich habe euch ein paar davon mitgebracht. Wolfgang Kubicki, stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP, kritisierte den Vorfall bei X deutlich. Ich zitiere Kubicki. Der ZDF-Skandal muss politische Konsequenzen haben. Ein Milliardenbeitragssystem, das zu einem Rundfunk führt, in dem manipulative bzw. manipulierte Berichterstattung offenbar schon so verbreitet ist, dass es nicht einmal bei den Verantwortlichen ein Störgefühl auslöst, können wir uns im wahrsten Sinne des Wortes nicht leisten, so Kubicki, der seine Worte mit der Forderung nach Reformen verband. Ich zitiere, diese krasse Fälschung in einer Nachrichtensendung ist ein gravierender Fehler, Zitat Ende, meint NRW-Medienminister Liminski im Stern. Ich zitiere, die geltenden Maßstäbe und eigenen Ansprüche an öffentlich-rechtlichen Qualitätsjournalismus hätten eine solche Täuschung des Publikums bereits in der Entstehung des Beitrags verhindern müssen, ergänzt Liminski. In sozialen Netzwerken und Medien wurde die Frage diskutiert, warum KI-Material eingesetzt wurde, obwohl es reales Archivmaterial geben würde, und das zwar zur Fülle. Die selbsternannten bzw. die sogenannten alternativen Medien, wie zum Beispiel News, nutzen den Vorfall, um eine, wie immer bei solchen Themen, semantische Shitshow nach der anderen zu produzieren, um den Vorfall ausschließlich zur Selbstvermarktung zu instrumentalisieren, ohne irgendein journalistisches Ethos, ohne irgendeinen informativen Mehrwert. So lauteten die Titel der Newsbeiträge unter anderem, ich zitiere hier wörtlich, News analysiert die Lügenspirale des ZDF, KI-Skandal, die Fälscher vom ZDF oder bei Achtung Reichelt, Fälschen, Lügen, Täuschen, das System ZDF. Zitat Ende. Also hier ist es sehr üblich, wie bei alternativen Medien sehr oft, öffentlich-rechtliche müsse abgeschafft werden, die sind ideologisch vorgefärbt, tendenziös und so weiter, das hat alles keinen Wert, nur wir sagen die Wahrheit, aber die Wahrheit besteht darin, Werbung für sich selbst zu machen und nichts zu sagen, was von Inhalt, von Qualität wäre oder auch nur ein gutes, kritisches Argument. Das ZDF steht also massiv unter Druck. Fehlerhäufung und unklare Aufarbeitung schädigen die Glaubwürdigkeit öffentlich-rechtlicher Berichterstattung. In den letzten Monaten geriet das ZDF etwa mit Blick auf die Ermordung von Charlie Kirk und die Auseinandersetzung mit der NDR-Journalistin Julia Roos immer wieder in den Fokus der Kritik und der öffentlichen Debatte. Die Folgen betreffen zentrale Vertrauensfragen. Wie zuverlässig ist eine Nachrichtenselektion, die KI-generierte Inhalte mischt? Der Vorfall zeigt systematische Schwächen in Verifikations- und Freigabeprozessen, insbesondere bei internationalen Themen. Mehrstufige Checks, klare Verantwortlichkeiten und unabhängige Audits sollten Standard werden, um Tendenziosität und Fehlinformationen zu verhindern. Transparente Kennzeichnung und Einordnung von KI-Inhalten sind zwingend. KI-Bilder dürfen nicht standardmäßig in Berichterstattung verwendet werden. Wenn KI-Themen behandelt werden, müssen Kennzeichnung, Kontextualisierung und eine klare Einordnung erfolgen, um politische Voreingenommenheit zu vermeiden. Der Nutzen von KI-Darstellungen muss gegenüber dem Beschleunigungsdruck, also der Nachrichtenproduktion, höher gewichtet werden. Wiederholte Fehltritte riskieren, dass ZuschauerInnen öffentlich-rechtliche Medien als weniger verlässlich wahrnehmen. Eine Entwicklung, die politische Debatten über Reformbedarf, Rundfunkfinanzierung und Medienethik stark befeuern. Insgesamt bleibt also die Frage, und diese Frage gebe ich an dich weiter, Marc, wie lässt sich Glaubwürdigkeit langfristig sichern, wenn KI in der Nachrichtenproduktion eingesetzt wird und welche Lehren zieht das ZDF oder sollte das ZDF für künftige, sichere, faire Berichterstattung herausziehen, weil man wirklich sehr deutlich gesehen hat, der professionelle Journalismus ist nicht in der Lage heutzutage wirklich professionell mit KI-Tools umzugehen, also zumindest an vielen Beispielen, die wir hier nennen können. Und das ist ein großes Thema. Also was meinst du, Marc?
Ja, Markus, großes Thema. Ich sehe gleich mehrere Herausforderungen, um es optimistisch zu sehen. Der ZDF-Skandal, Heute-Journal-Skandal, hat mich natürlich auch bewegt und auch geärgert. Ich finde nach wie vor öffentlich-rechtliche eine unfassbar wichtige, fundamental wichtige Einrichtung in Deutschland. Die sind extrem von bestimmten Kreisen in der Kritik, Zwangsgebühren als Schlagwort und so weiter. Umso ärgerlicher, wenn sich in letzter Zeit kleine Skandale und Probleme häufen. Man muss der Fairness halt halber sagen, dass sie natürlich noch nicht die Regel sind und auch relativ selten. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, da genau hinzuschauen. Und dieser Journalismus, der Check, die Transparenz, für mich diese zwei Kernprobleme dabei. Das eine ist dieses Glaubwürdigkeitsproblem. Also gerade von, du hast sie alle, die ganzen Bullshit-Maschinen genannt, die Fake News schleudern und so weiter, die hetzen sowieso schon gerne gegen die Öffentlich-Rechtlichen, dann gibt man ihnen Anlass dazu, das ist ärgerlich, das darf natürlich nicht passieren. Ich finde, das Hauptproblem dabei ist, dass es ja nicht nur ein Leichtsinnigkeitsfehler war. Es gibt bestimmt sogar in unseren Podcasts ab und zu irgendwelche Sachen, die wir falsch geschnitten haben oder sonst was. Das ist natürlich nicht zu vergleichen, aber es gibt Sachen, die sind Leichtsinnigkeitsfehler und es gibt Sachen, die in die journalistische, redaktionelle Arbeit passen. Und so wie du sagst, ein Schnipsel von 2022 ist nicht ein Leichtsinnsfehler, sondern der wird da reingeschnitten, reingemischt, ebenso mit KI. Vor allen Dingen eben auch noch mit Wasserzeichen gekennzeichnetes KI-Footage, was wahnsinnig deutlich ist oder deutlich sein müsste. Das heißt, es ist eigentlich kein Leichtsinnigkeitsfehler, was leichter zu verzeihen wäre. Und das zweite Kernproblem für mich noch wichtiger, und damit komme ich auch zu dem, was ich dir als Antwort geben will, ist, dass wir offensichtlich auch ein Kompetenzproblem mit der Technologie haben. Und das ist für mich noch ein größeres Problem als das andere, sagen wir mal. Dieser Fauxpas, jetzt in dem Fall im ZDF passiert, ist aber natürlich ein bisschen symptomatisch dafür, dass wir fehlende Expertise haben, immer noch in Deutschland, auch in den Medien mit Technologien wie zum Beispiel KI und auch vor allen Dingen eine fehlende Haltung. Und das sieht man in den Medien, das sieht man in den Bildungseinrichtungen, das sieht man in der Politik. Es ist immer noch irgendwas Vages, Neues, auch wenn es jetzt, nehmen wir ChatGPT, gibt es auch schon seit 3 Jahren oder mehr. Es ist nicht mehr so neu. In Technologie-Terms ist es sogar schon total etabliert nach 2, 3 Jahren. Aber wir behandeln es immer noch irgendwie neu und haben noch nicht eine klare Regelung in allen Bereichen, auch den wichtigen Bereichen dafür gefunden. Wann, wie, wo, warum wird KI genutzt? Wie wird es eingesetzt? Wie wird es auch gekennzeichnet? Und für mich bei den Öffentlich-Rechtlichen das größte Störgefühl ist, die einzig nachvollziehbare Grund ist ja Klicks, Aufmerksamkeit, Reichweite, Clickbaiting. Ich meine, die haben Zugang zu einem echten Footage en masse. Wofür brauchst du KI, wenn nicht, um einen größeren Effekt zu erzeugen? Und genau diese Mechanik, darauf ist ja das Öffentlich-Rechtliche per Definition nicht angewiesen. Die sollten nicht auf Clickbait setzen müssen. Und dass sie das scheinbar irgendwie doch tun, das sehen wir im Social-Media-Auftritten, Werbung, die geschaltet werden und jetzt in solchen KI-Skandalen. Das ist das eigentliche Problem. Also A, Lösungsvorschlag oder Ideen, Impulse irgendwie. Ihr braucht kein Clickbait. Leave it. Ihr habt doch die harten Fakten. Ihr habt alle Reuters-Aufnahmen, die ihr braucht. Nutzt die einfach. Ihr braucht kein Clickbait. Und B, ich finde, wir müssen, und da können die Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich, mit gutem Beispiel vorangehen, einfach eine klare Haltung und Reglement entwickeln. Wie gehen wir eigentlich mit KI-Inhalten um? Und wenn das transparent ist, dann kannst du es einsetzen oder nicht, aber es ist transparent und klar.
Ja, völlig richtig, stimmt deine Einordnung total zu. Und ich finde, also sind viele Probleme bei dem Beispiel. Das eine ist, Nachrichten sollten nicht emotionalisiert werden. Eine Dokumentation kann emotionalisieren. Ja, andere Formate, in der Talkshow kann man emotionalisieren. Eine Nachrichtensendung hat nun wirklich nicht zu emotionalisieren. Und das ist ein Aspekt gewesen. Also ästhetische Gründe haben hier die Darstellung einer politischen Situation mitbestimmt. Und das ist natürlich schlimmste Boulevardhaltung. Also wenn wir keine wirklichen Inhalte haben, aber irgendwie einfach nur sagen wollen, wir wollen einen bestimmten Effekt erzeugen. Und das können wir nur hinbekommen, indem wir emotionalisieren oder skandalisieren oder was auch immer. Das ist nicht Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen. Das ist nicht die Aufgabe eines Nachrichtenformats. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist, wir haben gerade eine sehr intensive Zeit, wo sich sehr viele auch politische Linien verschieben, wo sich sehr viel in der Gesellschaft Gesellschaft verändert. Wir nicht nur immer, jeder spricht von dem großen Rechtsruck, aber gerade von rechts kommt diese große Kritik, wir müssen die Öffentlich-Rechtlichen auflösen, wir müssen diese Zwangsgebührenapparat abschaffen und so weiter. Und wenn man mit solchen Beispielen kommt, liefert man einfach Futter, sowohl sozusagen für eine politische Perspektive, als eben auch für eine zivilgesellschaftliche Wahrnehmung oder auch sozusagen ein gelabelt werden von der anderen Seite. Und man schadet sich selbst. Und der letzte Punkt ist da auch, den ich halt ganz fatal finde, ist diese schon, gewisse Arroganz, die damit einherkommt, wann entschuldigt man sich, wie entschuldigt man sich, wie tut man etwas ab und so weiter und wo ist eine wirkliche Fehlerkultur und wo ist eine Selbstreflexion, wo ist etwas, was sich selbst sozusagen in seinem Modus, in seinem Apparat doch auch mal reformieren kann, ohne sich abzuschaffen, denn, weil jede Unternehmen, jede Institution muss sich updaten, muss sich verändern, muss sich gewiss reformieren und das sind halt bestimmte Abgründe, die sich da auftun oder Problemlagen, die sich auftun, an denen man arbeiten muss. Gearbeitet wurde vor Gericht und da wirst du uns jetzt im nächsten Thema was berichten, Marc.
Genau so ist es. Fugis, Markus, ich habe eine Meldung aus dem Internet mitgebracht. Satiriker und TV-Moderator Jan Böhmermann geht gegen Parodie-Accounts auf X vor und gewinnt den Rechtsstreit.
Der Spiegel unserer Gesellschaft und ihrer Werte. Medien.
Was ist passiert? Es gibt natürlich wahnsinnig viele Medienmeldungen dazu. Einen davon packen wir wie immer in die Shownotes. Es gab einen verifizierten Fake-Account auf X, ehemals Twitter, der sich als, ich zitiere, Jan Böhmermann in Klammern Parody ZDF Neo Royal ausgab. Mit dem passenden Handle auch dazu. Und der musste nach einstweiliger Verfügung des Landgerichts Köln gesperrt bzw. entfernt werden. Das Gericht untersagte X, das Profil weiter zu veröffentlichen, zu verbreiten und öffentlich zugänglich zu machen. Also was war konkret passiert? Es gab diesen Fake-Account, der hat Namen und Bild von Böhmermann genutzt, war mit einem blauen Haken in Anführungsstrichen verifiziert sozusagen und hatte tausende Follower sowie zehntausende Posts. Ich habe die Zahlen hier extra gerade nochmal rausgesucht. Fast 30.000 Beiträge wurden von diesem Account abgesetzt, also riesige Menge. Besonders schwer wog dabei, dass der Account wiederholt auch rechte oder rechtsextreme Inhalte geteilt oder gerepostet hat und damit Reichweite erzeugt hat, alles unter dem Deckmantel von vermeintlicher Kritik. Das Landesgericht Köln sei jetzt eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und Namensrechts. Wichtig war bei dem Urteil, dass die angebliche Parodie nicht zweifelsfrei als nicht authentisch erkennbar gegolten hat. Diese Zusatzparodie hat da nicht gereicht. Böhmermann selbst äußert sich natürlich dazu, es ging ihm dabei weniger um seine Person als vielmehr um so ein grundsätzliches Signal. Wer seine Arbeit verfolgt, seine satirische Arbeit auch in der Sendung weiß, er geht immer oder beobachtet ganz kritisch immer, was die großen Tech-Giganten machen, was mit Social Media passiert. Und auch hier ging es ihm laut eigener Aussage vor allen Dingen um die Durchsetzung von deutschem und europäischem Recht gegenüber Plattformen, die nach wie vor ganz, ganz viele Manipulationen und Fakes eben laufen lassen. Und ich fand die Schlagzeile so spannend, habe sie deswegen mitgebracht, nicht nur, weil ich mich natürlich freue, dass jetzt hier immer wieder, wir haben immer wieder mal Meldungen, wie sich Europa so langsam versucht zu emanzipieren, wenn es um Social Media Plattformen und Tech-Giganten geht. Aber hier besonders schön, weil es natürlich, weil die Satire hier so richtig einsteigt. Also Identitätsdiebstahl selbst ist ja nicht die Satire, sondern wenn eine Technik der Irreführung, also die Frage, wer spricht hier eigentlich und wem wird das in den Mund gelegt, da wird es ja irgendwie ästhetisch und politisch relevant und ich finde das Gute bei dieser Nummer von Böhmermann ist eben, dass es nicht wie bei vielen anderen Satirikern ist, dass es ein Lamento über böse Plattformen gibt, dass es in der Theorie bleibt, dass man sowas allgemein abstraft, sondern in diese Form reingeht, sich damit auseinandersetzt, genau hinschaut, bei anderen Aktionen auch selbst schon aktiv war, dann auf Plattformen so eingeschleust hat oder wie auch immer, also einen richtigen Stunt draus macht. Und ich finde es gut in dem Fall, dass diese Aktion irgendwie so juristisch, medial und irgendwie performativ zugleich war. Also sich damit auseinandersetzt, da reingeht und dann ja irgendwie auch klar macht, auch über die Berichterstattung und die Zitate, die er dazu gibt, diese Ambivalenz klar macht zwischen Satire und Täuschung und Fakes und einfach wirksam handelt. Wie hast du das wahrgenommen, Markus? Wie ging es dir mit der Meldung? Glaubst du, das ist ein kleiner, echter Sieg oder ist das jetzt einfach nur einmalig, vielleicht ein kleines Aufflackern?
Also ich finde, das ist ein sehr spannendes Beispiel, weil das zeigt, dass es doch eine Gegenwehr gibt, weil man sehr oft hört, du kannst ja eh nichts machen, du kommst ja eh nicht durch, du hast ja keine Chance und so weiter. Was ja auch der Großteil der Erfahrung ist, wenn man darum geht, wie kommt man plattformjuristisch bei, wo sind die Firmensitze, wo sind die Gerichtsstandorte und so weiter. Ich finde, es ist einfach ein gutes Beispiel zu sagen, es gibt schon Möglichkeiten der Gegenwehr. Die Frage ist, warum gibt es so wenig und warum wehren sich so wenige? Also das ist, glaube ich, ein gutes Empowerment-Beispiel zu zeigen, wehrt euch, leistet Widerstand, auch wenn es eben vielleicht erstmal schwierig erscheint, aber man muss es machen. Es zeigt, wie verletzlich wir alle sind in digitalen Kontexten. Jede und jeder kann ein Fake-Profil von jemand anders anlegen. Ich könnte ein Fake-Profil von dir anlegen, du von mir und so weiter. Und das macht natürlich nur Spaß, wenn man eine bestimmte Relevanz hat in der Öffentlichkeit, um dann sozusagen, ne, also irgendwie gefaked zu werden, geleakt zu werden, whatever. Bei so Alltagsmenschen ist es dann eher so nur auf einer Ebene von, ich habe jetzt Battle mit dir und ich will jetzt hier was enthüllen, ja, oder bla bla, ja, oder ich will eine schlechte Stimmung machen. Ja. Aber wir sind digital verletzlich. Wir sind nicht nur empowered, wir haben nicht nur Freiheitsräume, wir haben Gefahrenräume, die uns sozusagen in unseren Persönlichkeitsrechten verletzen, die mit uns oder mit unserem Ruf und so weiter Schundluder treiben können und so weiter. Und das ist alles in den Händen von allen. Das ist basisdemokratische Persönlichkeitsrechtsverletzung für alle möglich, jederzeit, dank digitaler Dienste. Das ist ja die Realität. Also noch nie war Rufmord, noch nie war Persönlichkeitsrechtsverletzung so einfach wie im digitalen Zeitalter, wo wir so viele Plattformen haben, die auch überhaupt keinen Bock haben, das zu ahnen. Hauptsache, es passiert Action auf der Plattform, sie ziehen die Hände raus und so weiter. Insofern ist es ein sehr, sehr gutes Beispiel, ein wichtiges Beispiel, ein Beispiel, das sozusagen empowern soll. Das finde ich extrem gut. Es wird immer wieder dieses Profil auch von Böhmermann geben, weil gerade bei jemandem wie Böhmermann ist das natürlich auch ein Moment eines Gegenaktionismus gegen ihn, gegen seine Sendung, gegen seine Inhalte, eben nicht zu sagen, jetzt zeigen wir Julian Reichelt gegen Jan Böhmermann, das wird dann anders ausgetragen. Jetzt haben wir aber auf ganz vielen anderen Systemen eine Möglichkeit, eine Schädigung zu erzeugen oder einen Stress zu erzeugen und so weiter. Und das finde ich halt die andere Seite dabei, dass wir da mal wirklich tiefer als Gesellschaft überlegen sollen, wie kann man sich wehren? Wie kann es vielleicht auch ein digitales Recht sich dahin entwickeln, diese Dinge schneller, effizienter zu regeln? Wie können Plattformen mehr in der Pflicht, das diskutiert man ja immer, man bekommt Plattformen nicht so einfach in die Sicht, nur ich glaube, wenn das von den Userinnen selbst kommt, mehr Schutz für uns, mehr ne, Fokus auf unsere Persönlichkeitsrechte und so weiter, weil und dann zu sagen, okay, dann gehen wir weg. Und wenn eine Million Leute, 2 Millionen Leute auf irgendwelchen Plattformen verschwinden, aus messbaren Gründen, dann ist die Plattform die letzte, die sagt hier, haut ab, wir haben kein Interesse an euch, sondern dann wird was passieren. Und es ist leider so, das hat nichts mit Vernunft zu tun, das hat nichts mit Ethik zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass man Verantwortung übernehmen will. Es hat einfach was mit Geschäftsinteressen zu tun, mit Gewinnmaximierung zu tun. Und deshalb finde ich das ein sehr starkes Beispiel, zu zeigen, naja, es geht auch anders.
So ist es, mein Lieber. Wir kommen aber von Fake-Fiktion aus Social-Media-Profilen in die Fiktion der Serienwelt mit deiner nächsten Meldung.
Ja, und die ist viel realer, als man denkt. Und zwar geht es um die spanische Netflix-Serie Salvador. Salvador ist eine spanische Krimi- und Polit-Thriller-Serie, entwickelt von Aitor Gabilondo und Daniel Calparosoro. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die Serie wurde am 6. Februar auf Netflix veröffentlicht und umfasst 8 Folgen. Die Serie folgt dem Rettungssanitäter Salvador Aguirre, ein verwitweter Ex-Alkoholiker, der seine Appropriation als Arzt verloren und kaum Kontakt zu seiner Tochter Milena hat. Erschüttert erfährt er, dass seine Tochter einer gewalttätigen, rassistischen Neonazi-Ultragruppe, die haben den Namen White Souls, in Madrid angehört. Salvador bietet holzschnittartig, wie Florian Schmidt in der Taz schreibt, ich zitiere Florian Schmidt, einen Blick auf rechtsextreme Subkultur in Spanien.
Geschichten, die vereinen und trennen. Kino.
Die White Souls sind in Drogenhandel und Erpressung verstrickt und betreiben in einem besetzten Haus eine Notunterkunft für Bedürftige, natürlich nur für Spanierinnen, und verteilen Lebensmittel im linken, migrantisch geprägten Viertel Lavapies, um Antifas zu provozieren. Bei Konflikten mit dem Gesetz ist stets ein gut bürgerlicher Anwalt zur Stelle, der nebenbei der Bruder des Polizeichefs ist. Als Salvador zum Einsatz während des Hochrisikospiels Real Madrid gegen Olympique Marseille gerufen wird, traut er seinen Augen nicht. In der Massenschlägerei rechter Hooligans sieht er mittendrin seine eigene Tochter Milena, die mit den randalierenden Nazis andere Fans verprügelt. Florian Schmidt kontextualisiert am 11.02. in der Taz, ich zitiere ihn: Erst im September vergangenen Jahres, also 2025, kam es während der Champions League-Begegnung zwischen Madrid und Marseille, die den Hintergrund der Serie bietet, zu schweren Ausschreitungen. Der Achtteiler handelt aber weniger von Fußballfangewalt als von rechten Netzwerken. Zitat Ende. Explizite Gewaltszenen gibt es vor allem von spanischen Hooligan-Nazis, die entgrenzt auf Menschen einprügeln und unter Sieg Heil rufen, Molotow-Cocktails auf Polizeibeamte werfen und einer von denen verstirbt an den Folgen seiner Verbrennungen. Salvadors Tochter wird kurz nach der Einlieferung ins Krankenhaus von Fußballfans niedergestochen und stirbt in der Notaufnahme. Der Verdacht wird auf Fußballfans mit Migrationsbiografie von Marseille gelenkt. Man spricht immer von den Arabern, die sie umgebracht hätten. Später wird sie selbst verdächtig, Polizeiinformantin gewesen zu sein. Das heißt, innerhalb dieser Schlägerei wird sie schwer verletzt, fällt ins Koma, Vater kommt an, rettet sie mit Freunden zusammen, sie geht ins Krankenhaus, es sieht ganz okay aus und dann wird sie im Krankenhaus von vermummten Fußballfans brutalst ermordet und das wird sehr deutlich gezeigt. Um zu verstehen, wie seine Tochter in die Szene geraten konnte, wer ihre Mörder waren und um Gerechtigkeit zu suchen, wagt Salvador sich selbst in deren Welt des Hasses hinein. Er selbst versteht sich als Linker mit humanistischen Überzeugungen. Im Verlauf der Serie konfrontieren ihn sowohl moralische als auch familiäre Konflikte. Seine eigenen Werte verrät er hierbei bis zum Ende nicht. Und um das zu sehen, für ihn ist eben der Humanismus wichtig, für ihn ist dieses diverse Weltbild wichtig und er sagt, ich werde nicht den Mörder meiner Tochter selber richten, sondern es geht mir um Solidarität und es geht mir darum, dass Gerechtigkeit zum Sieg führt. Und das ist das Entscheidende auch in seinem Handeln und ist ganz wichtig, so als grundlegendes Moment. Die Handlung thematisiert Radikalisierung, familiäre Loyalität und die Gefahren extremistischer Ideologien in der Gegenwart. Je weiter sich der politisch eindeutig linksstehende Salvador dem Umfeld seiner ermordeten Tochter annähert, desto mehr wird er von den Nazis umworben, die aus Milena eine Märtyrerin machen wollen. Finanziert wird der rechte Terror von einem selbstgefälligen Großunternehmer, der dann während eines Abendessens den ganzen rassistischen Diskurs des rechtsextremen Spaniens herunterleiert. Das ist die Folge 6, das Abendessen. Ich möchte euch ein bisschen nur aus dieser Folge zitieren, um das dann auch nochmal einzuordnen, weil das ist sehr, sehr aufschlussreich, um eben auch gegenwärtige Diskussionen zu verfolgen. Und es sind viele Dialogpassagen drin, die heute jemand wie Götz Kubitschek oder Martin Sellner in Interviews mit Jasmin Kusubek vertreten. Also relativ junge Interviews auf ihrem YouTube-Kanal dieser rechten Journalistin. Und ich lese mal ein paar Zitate vor, die am Tisch geführt werden. Also der Unternehmer sagt, ich zitiere, es erfordert Intelligenz, diesen Krieg zu gewinnen. Warum gab es noch keine Revolution gegen all die Migranten? Salvador entgegnet, also ich hoffe, es wird auch nie eine geben. Darauf der Unternehmer wieder, denken Sie wirklich, dass nachdem sich die Christenheit und der Islam seit 1000 Jahren bekämpfen, wir uns jetzt einfach verstehen werden, nur weil einige wenige das wollen? Warum sollten wir? Aus Prinzip? Prinzipien existieren nicht. Prinzipien sind Bullshit. Man sagt den Leuten erstmal, was sie glauben sollen und dann, wie sie sich verhalten sollen. Ihm werden dann beim Abendessen Bilder des realen Mordes an seiner Tochter vorgelegt mit der Enthüllung, wer der Täter ist. Und der Täter ist niemand mit Migrationsbiografie und ist eben nicht das, wohin die Fährte geführt wird. Salvador entgegnet darauf, das nennt man doch hier alles Manipulation, weil auch die Presse halt die Bilder bekommen hat, um dann eine Stimmung zu erzeugen innerhalb der Gesellschaft. Darauf sagt der Unternehmer wieder, das ist doch das, was ihr so gut könnt. Ständig sagt ihr, dass Multikulturalismus wirklich möglich wäre. Wie ist das für Sie gelaufen? Ihre Tochter wurde eiskalt von den Arabern abgeschlachtet. Darauf wieder Salvador, noch ist nichts bewiesen, wer es war. Und dann zeigt man ihm die Bilder. Und dann geht's weiter, der Unternehmer, irgendwelche Radikalen waren es. Mir ist egal, ob die links oder rechts sind. Es gäbe nicht die einen oder die anderen, wenn wir nicht gezwungen wären, miteinander zusammenzuleben. Und auf einmal werden sie mit der hässlichen Wahrheit konfrontiert. Die einen erzählen ihnen diese, die einen erzählen ihnen dies, die anderen das. Und sie kennen sich nicht mehr aus. Sie wissen nicht, wem sie vertrauen können, auf wessen Seite sie stehen, wen sie hassen sollen. Und die Politiker, die wir bezahlen, helfen auch nicht. Warum? Weil niemand die Wahrheit sagt. Niemand sagt die Wahrheit, bis es endgültig zu spät ist. Die Wahrheit als solche existiert nicht. Wie die Prinzipien muss die Wahrheit erfunden werden. Sie liegt auf der Straße. Terrorismus ist brutal. Sicher ist er das, aber nützlich. Jetzt erkennen die Leute, dass Migranten die Krankenhäuser verstopfen. Dass Leute, die nicht von hier sind, ihre Kinder auf unsere Schulen schicken, ohne sich zu bemühen, unsere Sprache zu lernen. Mittelmäßige Politiker halten es für ein Drama, aber ich sehe das viel mehr als Chance. Gerade öffnet sich ein Fenster, in dem wir die Stimmung drehen können. Jetzt ist der richtige Moment. Aber die Leute tun nichts, solange ihnen niemand sagt, was sie tun sollen, solange keiner da ist, der ihnen zeigt, dass sie nicht allein sind, dass all die Spanier, die ihre Rechte immer weiter schwinden sehen, keine Minderheit sind. Im Gegenteil, die sind die Mehrheit hier. Sie lieben ihr Land und es fehlt nur noch die Einsicht, dass sie es verteidigen müssen. Sie brauchen einen Anführer. Gib's zu, Salvador, du wärst perfekt dafür. Und das, was hier erreicht werden soll, ist das, was wir in Deutschland diskutieren, natürlich auch nicht nur in Deutschland, in Europa, als ein Regime-Change von rechts, so wie Martin Sellner das ausdrücken würde, oder eine Kulturrevolution von rechts. Und hier geht's einfach nur darum, in dem Kontext hier des Unternehmers, weil das hier gebunden ist, im Endeffekt, klar, ich bin vielleicht Nationalist und Patriot, ich bin vielleicht rechtsextrem denken, aber mir geht's mehr um neoliberalistische Idee, wer hat die Macht, wer bestimmt die Gesellschaft, wer sagt den Leuten, wo es lang geht, weil es muss Führer geben. Die Menschen brauchen Führer, an denen sie sich orientieren, und wenn wir die Führer sind, dann können wir aus rechter Ideologie, aus Rassismus und so weiter wahnsinnig viel Geld machen. Und hier geht es um den Aufbau manipulativer Narrative. Und das Spannende dabei in der Serie ist, also hier, das ist wirklich ein Musterdialog gewesen, den wir heute in der politischen Debatte von rechts wirklich hören. Wenn ihr euch die Gespräche von Jasmin Kusubek mit Martin Sellner und Götz Kubitschek sehr aktuell anhört, es wäre fast so, als ob die beiden die Serie gesehen hätten und das nachzitiert hätten, weil es sind O-Töne, die gleiche Beschreibung, die auf die Tage treten, natürlich nicht mit der Ebene der Manipulation und nicht, dass uns das egal ist, weil das sind überzeugte Rechtsextreme, aber die grundlegende Haltung, das Narrativ aufbauen, Feindbilder konstruieren, den Regime-Change von rechts vorzubereiten. Das ist wirklich 1:1. Also sehr, sehr interessant und spannend auf dieser Serie. Am Ende kommt heraus, also diese Neonazi-Gruppe White Souls wird verhaftet, die wird gesprengt. Aber was passiert? Der rassistische Polizeichef steigt auf. Die Ermittlerin, die das alles aufdeckt und so weiter, wird degradiert. Und die Ermordung an Milena kommt aus dem rechten Kreis selbst, von einem ihrer Jugendfreunde, der eben auch der Videomann, der Dokumentarmann, der hat sich dann selber gefilmt, weil er Insel ist. Diese Spuren, es gibt viele Spuren in der Serie und es gibt viele Momente, wo die Serie dann über eine Liebesbeziehung, über Vater-Tochter-Drama und so weiter, da lenkt sie ab, aber diese Stärke dieses kleinen Dialogausschnitts, den ich zitiert habe aus der sechsten Staffel, zeigt, wie stark diese Serie als eine Gegenwartsanalyse ist, ausgehend von diesem realen Ereignis, Real Madrid, Olympique Marseille, in die tiefen Analyse zu gehen oder die Psychopathologie einer sich immer mehr nach rechts orientierten Gesellschaft und derjenigen, die sozusagen unternehmerisch dieses Moment nehmen, dass es nicht nur eine ideologische Veränderung der Gesellschaft ist, sondern der Regime Change von rechts ein Unternehmen ist, das gewinnbringend sozusagen operieren möchte. Und das ist die Stärke dieser Serie. Ich weiß nicht, Marc, ob du die Serie gesehen hast. Wenn du sie, ich empfehle sie dir sehr, wie allen Fugis auch. Was mich interessieren würde, ich habe es ja relativ ausführlich kontextualisiert und beschrieben. Denkst du, dass diese Serie, die ja sehr mit den spanischen Verhältnissen einerseits konfrontiert ist oder da sich rein fokussiert, aber durchaus repräsentativ ist auch für europäische Verhältnisse oder sagen wir mal europäische rechtsextreme Akteure, Netzwerke und so weiter. Glaubst du, dass so eine Serie auch für Deutschland relevant ist in dieser Beschreibung, wie ich es gerade entwickelt habe? Oder denkst du, dass es zu sehr in der spanischen Gesellschaft verwurzelt, dass diese Transferleistung hin in einen europäischen rechtsextremen Raum zu überzogen wäre?
Nein, überhaupt gar nicht. Also du hast es jetzt ja schon angedeutet, mit welchen aktuellen deutschen politischen Diskursen das total anschlussfähig ist. Und ich glaube, also ich glaube total gut, ich glaube über so Fiktionen die der Realität sehr nahe sind, über Geschichten, die uns auch emotional abholen, machst du die Themen eben gerade dann über Landesgrenzen hinweg relevant und total nachvollziehbar. Und ich glaube, die Sachen, die du gesagt hast, die manchmal fast ablenken, ich glaube, die helfen, um so eine Botschaft zu übersetzen, weil das die Anknüpfungspunkte sind, wo alle Zuschauer, egal ob aus Deutschland, Österreich oder eben Spanien, dann sich reinfühlen können, die Schicksale begreifen, sich identifizieren können mit manchen Figuren und eben dann auch die politischen Ebenen nachfühlen können. Also ich finde es sehr, sehr gut, wenn das so thematisiert wird da.
Und ich finde also ich kann wirklich die Serie sehr empfehlen. Also sie hat halt einfach Problemlagen, die ich gerade beschrieben habe. Das ist aber egal, weil dieser Fokus ist sehr stark. Und ich finde, bei fiktionalen Themen ist immer so wichtig, wenn wir uns auch gerade mit politischen Zusammenhängen beschäftigen. Hier haben wir den Entwurf einer Gesellschaft. Die ist mehr als ein theoretisches Konstrukt, das sozusagen schon mal sehr explodierend ist, wenn man sozusagen theoretisch nicht vorgebildet ist, da nicht reingehen kann und so weiter, sondern man kriegt ein Setting präsentiert, eine Gesellschaft, eine Familie, eine Gemeinschaft, ein Land, eine Situation. Und das kann man viel plastischer und viel leichter auch emotionalisiert oder affektiv involviert sich hineinversetzen in so ein Setting und so eine Debatte führen. Und wenn wir jetzt schon beim Stichwort emotional, affektiv, situativ und so weiter sind, dann sag ich mal, das Trömmelsche, ne? Irgendwie werdet Jon, dann Jonnet oder ich habe keine Ahnung. Ich bin ja auch Antikarnevalist, aber Marc, du hast uns ein letztes Thema zum Rausgehen mitgebracht.
Du Jute, Jute, Markus. Tatsächlich schauen wir auf einen ganz anderen Entwurf der Gesellschaft. Den sehen wir gerade überall auf deutschen Straßen. Es ist Karneval in Deutschland und die internationale Presse schaut hin. Und was sie sehen, gucken wir uns jetzt an.
Was noch gesagt werden muss. Letzte Worte.
Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Fugis, aber die ganze Welt schaut nach Düsseldorf und Köln auf diesjährige Karnevalsumzüge. Ich habe viele Newsmeldungen diese Woche gefunden aus Europa, aus USA, aus Asien. Alle schreiben über den Kölner und Düsseldorfer Karneval vor allen Dingen. Ganz großer Fokus auf Düsseldorf. Da gibt es Wagenbauer, die politische Motivwagen bauen. Das heißt, bei diesen Karnevalsstraßenumzügen, wo die Bonbons geworfen werden, die Musik läuft, da gibt es große Wagen, die durch die Straßen fahren und da gibt es Motivaufbauten. Und die sind in meiner Wahrnehmung, ich bin auch kein großer Jeck, kein Karnevalist, aber in meiner Wahrnehmung, wie mir das medial gespielt wird, dieses Jahr besonders international aktiv. Ganz große Figuren, große Aufbauten nehmen Figuren aufs Korn wie Wladimir Putin, Donald Trump, Jeffrey Epstein. Es gibt Features zu bestimmten Wagenbauern. Einer von denen, Jacques Tilly zum Beispiel, steht in Abwesenheit in Russland sogar vor dem Gericht, weil er sich kritisch zu Putin äußerte. Sonst kenne ich diese Wagen immer mit viel Bezug zu allen, vor allen Dingen inländischen politischen Themen, ähnlich wie so Karnevalsreden, die mich persönlich nicht so abholen. Ich fand das interessant. Es gibt dieses Jahr natürlich auch Merz- und Söder-Wagen mit so Verbrenner-Anspielungen. Die werden natürlich international auch aufgegriffen. Die Germans mit ihren Combustion Engines. Aber eben auch, es gibt Pro-Ukraine-Statements vor Ort. Es gibt Trump als Ice Agent. Trump, der mit der Freiheitsstatue zusammen und sie bedrängt auf einem Wagen steht. Es gibt Putin. Es gibt Epstein als Teufel. Besonders fein ziseliert sind die nicht, aber die sind sehr deutlich. Deutschland baut hier eine Bühne, die Karnevalisten bauen eine Bühne und äußern sich kritisch mit klarer Haltung zu internationalen Themen. Damit wird das irgendwie zu einem politischen Ventil, eigentlich mit ernster politischer Kommentarfunktion, ernster. Deswegen habe ich die Meldung auch mitgebracht, als ich Karneval sonst erlebe. Aber ich bin ganz ehrlich, Markus, ähnlich wie du, ich bin kein Karnevalsfan. Ich habe in deutschen Traditionen und Volksfesten, ich tue mich sehr schwer, das kennen die Fugis und du auch schon. Deswegen habe ich jemanden gefragt, der sich damit auskennt, um einen kleinen O-Ton zu kriegen. Eine Freundin des Podcasts, eine Freundin des Hauses, Nina, Autorin und Sängerin aus Köln, dort geboren, lebt dort und die ist Jack. Und ich habe mich gefragt und vor allen Dingen sie gefragt, sag mal Nina, wie ist das in Köln? Wie nimmst du das dieses Jahr wahr, diese Umzüge? War das schon immer so? War nicht schon immer so international mit klarer politischer Haltung? Ist das doller geworden in diesem Jahr? Wie nimmt sie den Kölner Karneval wahr? Und hier ihr O-Ton.
Also zum Rosenmontagszug kann ich als Kölnerin nur sagen, das ist schon immer so gewesen. Also der Rosenmontagszug war immer schon ein politisches Statement. Das hat ja, schon angefangen, schon sehr, sehr lange, sehr, sehr lange vor meiner Zeit angefangen. Der ist entstanden als bürgerliche Antwort auf die preußische Besatzung hier in Köln. Und deshalb sieht man auch unsere Funken, also unsere ganzen, unsere Vereine hier, also zum Beispiel die roten Funken, die blauen Funken, das sind immer die, es gibt noch ganz viele weitere Vereine, die in diesen tollen Trachten und diesen tollen Jacken und den riesigen Hüten mit den Federn rumlaufen und so. Das ist eben auch der Spott gegenüber der preußischen Besatzung, so ist das damals entstanden. Und das war eigentlich alles so als ja satirischer Protest gemeint und hat sich dann mit der Zeit entwickelt zur ja gesamtheitlichen politischen Meinungsäußerung hier in Köln. Und die Mottowagen beim Rosenmontagszug, die haben tatsächlich immer schon die aktuelle Tagespolitik aufs Korn genommen. War dann leider mal zwischenzeitlich im Nationalsozialismus, da sagen wir Kölner ja immer gern, da hatten wir nichts mit zu tun, ist natürlich völliger Schwachsinn. Natürlich hatten wir damit auch was zu tun und das wurde leider auch damals vereinnahmt. Also da wurde dann zur Nazizeit wurden da Juden karikatiert und es war damals natürlich, es war auch ganz furchtbar. Und jetzt heute ist das Gott sei Dank vorbei. Ich mache drei Kreuze, dass das so bleibt. Ja, aber es ist dabei geblieben, dass beim Rosenmontagszug die Wagen immer ein großes politisches Statement sind und setzen und wirklich Kritik üben an dem, was gerade in der Politik so schief läuft. Und da hat es jedes Jahr ganz schön tolle Wagen gegeben. Das war jetzt dieses Jahr aber, glaube ich, besonders sichtbar durch die sehr krassen Provokationen Richtung Trump und Putin. Diese Situation beschäftigt aber eben halt auch irgendwie die ganze Welt. Und ich glaube, dass deswegen gerade diese Bilder noch mal mehr auch rumgegangen sind. Plus wir leben auch in Zeiten von Social Media. Da wird sowas noch mal viel schneller auch geteilt und verbreitet. Aber unterm Strich hat es diese politische Satire eigentlich immer schon gegeben, wobei man jetzt auch heutzutage sagen muss, und das muss ich leider als Kölnerin sagen, da sind die Düsseldorfer, trauen sich da noch ein bisschen mehr als wir zum Teil. Also zumindest fand ich dieses Jahr, dass die Düsseldorfer Wagen beim Zug noch ein bisschen provokanter waren als unsere. Aber ja, das nur dazu. Und ich fand es auf jeden Fall großartig. Ich liebe den Rosenmontagszug von ganzem Herzen. Und ja, wie sagen wir hier in Köln, sowieso, et hätt noch immer jod jange, ne?
Ja, Markus, das ist von Nina. Nina, vielen Dank für dein Otto, für deine Einschätzung als Expertin. Ich bin froh, dass du uns ein bisschen auch Background dazu gegeben hast. Total interessant. Das kenne ich natürlich nicht. Ich bin Gemütshamburger, der aus Versehen in Süddeutschland geboren wurde. Ich habe damit irgendwie gar keinen Bezug. Aber ich wollte es extra mitbringen, weil es was ist, was gar nicht aus meiner Bubble kommt und es mir trotzdem sehr positiv aufgefallen ist. Dieses Jahr ein positives Bild für mich, das von Karneval hängen bleibt. Breite, niederschwellige Bühne, würde ich mal sagen, für politische Meinung und Haltung. Markus, wie geht's dir mit der Karnevalsallergie, die du sonst hast und diesen Wagen, dieser politischen Haltung im Karneval?
Oh Mann, ey. Ja, also Nina, vielen Dank für deinen Otto. Und du hast ja die zumindest Kölner Tradition, dass Karneval immer ein politisches Moment hat oder auch gerade genutzt wird, eben politischer Kommentar in satirischer Form oder in humoristischer Form zu präsentieren. Politische Kritik auch in Form der Parodie, der Satire und so weiter, finde ich ja, der Persiflage finde ich wichtig, notwendig. Aber ich habe halt keinen Bezug zu Karneval, weil ganz ehrlich, das ist so, du stehst da, hast schon irgendwie 25 Promille Intus oder wenn du nur das Körbchen voll mit Schokolade oder Kamelle hast, ich glaube, das ist eher so ein Moment, wenn du da bist, wenn du das erlebst und so weiter, eines hoho, krass, lustig, boah, echt jetzt? Ey, also es ist eher so Polit-Entertainment, das für den Moment so ein oh, jetzt kann ich aber lachen und gleichzeitig beim Lachen Haltung zeigen. Oder, oh, ich sag mal, bin im Thema oder oh, das ist eine schöne Kritik oder das nehme ich jetzt mal mit. Aber das ist halt so ein temporäres Moment, das für mich kein Deep Dive in eine Thematik macht. Das kann vielleicht hinbekommen, also was ja natürlich unglaublich viel Arbeit ist, diese Wagen zu machen, diese Figuren zu machen, diese Themen zu haben. Das ist also unglaublich liebevoll gearbeitet, unglaublich viel intensive Arbeit drin. Es ist, wenn man es positiv sieht, die Ultra-Reduktion der politischen Komplexität in einen Wagen. Das ist dann mal mehr oder weniger gelungen oder manchmal auch so egal oder am Thema vorbei. Aber das ist so das eine, die Ultra-Reduktion der Komplexität der politischen Wirklichkeit und das andere auch zu sagen, dass hey, also auch gerade in harten Zeiten, in Krisenzeiten und so weiter, ein bestimmtes Verlachen von Macht möglich sein muss, wie bei Putin, wie bei Trump und so weiter, um dieses Allmacht- und Ohnmachtsgefühl zu suspendieren, zumindest für einen Tag, für eine närrischere Saison oder für die 3 Tage, wir liegen ja schon hinter Karneval wieder und die Frage ist, ob der Schauder des Realen, den man jeden Tag bekommt, wenn man in die Welt hinausschaut, immer noch auch nach Aschermittwoch, zumindest bis heute Freitag, gelindert ist oder ob man sagt, na, ich brauche nächstes Jahr wieder meine neue Dosis und zumindest in den 3 Tagen klappt das beim Schunkeln, beim Saufen, beim Späßchen machen, aber mich erreicht das null und nichtig.
Das dachte ich mir schon fast, Markus. Mal gucken, ob auch so ganz kleine, kaum wahrnehmbare seismografische Haltungsschwingungen von so Karnevalsumzügen nicht vielleicht doch durchsickern. Ich bleibe optimistisch. Wir werden nächstes Jahr wiedersehen, liebe Fugis. Nächste Woche am 28.02. hören wir uns schon wieder hier auf bekannter Welle an bekannter Stelle. Wir gucken dann wieder nach den aktuellen Schlagzeilen. Bis dahin, ihr Lieben, danke fürs Zuhören und
bleibt golden.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.